Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist RAE, Radio Argentina al Exterior, Radio Argentinien in die Welt, der Internationaldienst des argentinischen Radios von Radio Nacional. Wir sind hier live in Buenos Aires, es ist 17 Uhr Ortszeit und 20 Uhr nach koordinierter Weltzeit. In der argentinischen Hauptstadt haben wir heute einen Sommertag bei Temperaturen um 27 Grad. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres täglichen Programmes in deutscher Sprache. Mein Name ist Markus Christoph und ich werde Sie in der nächsten Stunde durch das Programm führen und wir fangen an, wie gewohnt, mit den Schlagzeilen. Rückschlag für die Regierung. Notstandsdekret teilweise ausgesetzt. Katholische Kirche nimmt keine staatlichen Mittel mehr in Anspruch. IWF-Delegation trifft zu Neuverhandlungen des Schuldenabkommens ein. Weitere beziehen Preiserhöhung in weniger als einem Monat. Drei Personen wegen angeblicher Planung von Terroranschlägen verhaftet. Senatsausschuss debattiert über einheitlichen Stimmzettel. Dreiundzwanzigköpfiger Kader für vorolympisches Fußballturnier bekannt gegeben. Ja, ganz aktuell ist die Meldung, ein erster Rückschlag für die Regierung von Präsident Javier Milei. Das Nationale Arbeitsgericht hat nämlich eine einstweilige Verfügung angeordnet mit dem Ziel, dass das Kapitel zum Arbeitsrecht des Notstandsdekrets der Regierung auszusetzen. Dies war aus Justizkreisen zu erfahren. Es handelte sich um eine vorsorgliche Maßnahme bis zum Erlass eines endgültigen Urteils in der Sache. Die Richter reagierten damit auf eine Eingabe des Gewerkschaftsbundes CGT. Die katholischen Bischöfe und Erzbischöfe werden keine Zuwendungen mehr vom argentinischen Staat in Anspruch nehmen. Dies gab die Bischofskonferenz Argentiniens angesichts dieser Änderung bekannt, die am Dienstag in Kraft trat. Der staatliche Beitrag deckte bisher rund 10% des Gesamthaushalts der Kirche. Die Bischofskonferenz betonte, dass die staatlichen Zuschüsse eine große Hilfe, gerade für die ärmsten Diözesen war. Ein Teil dieser Zuweisung war für die Pfarrer in Grenzbezirken und auch für Seminaristen bestimmt. Die kirchlichen Amtsträger hielten diese staatliche Zuwendung seit dem Gesetz von 1979, das noch von der Regierung der Militärdiktatur erlassen wurde. Die Höhe des Zuschusses betrug jeweils 98.000 argentinische Pesos, was etwa 121 US-Dollar entspricht. Die Bischofskonferenz erinnerte daran, dass sie bereits im Jahre 2018 ihre Entscheidung bekannt gegeben hatte, schrittweise auf staatliche Mittel verzichten zu wollen. Und im Juli 2020 hatten sie dann neue Ideen vorgestellt, neue Mechanismen zu schaffen, um sich selbst zu finanzieren und dabei auch das kirchliche Finanzierungsprogramm FE präsentiert. Dieses zielt darauf ab, die Beschaffung von Spenden und Mitteln zur Unterstützung der pastoralen Aufgaben im Lande zu entwickeln. Eine Delegation des Internationalen Währungsfonds, IWF, wird am Donnerstag nach Argentinien kommen, um die mit der vorherigen Regierung getroffene Vereinbarung über die Begleichung von Schulden in Höhe von schätzungsweise 45 Milliarden Dollar neu zu verhandeln. Dabei handelt es sich um eine alte Vereinbarung, die als praktisch gescheitert gilt, die jetzt neu verhandelt werden soll. Die IWF-Vertreter werden von Kabinettschef Nicolas Posse und Wirtschaftsminister Luis Caputo empfangen. Die argentinische Regierung dementierte bei der Gelegenheit, dass der Erhalt neuer IWF-Mittel vereinbart worden sei. Sie bestätigte andererseits die Erfüllung der Schuldenverpflichtungen im Rahmen der Vereinbarung, die während der Amtszeit des früheren Ministers Sergio Massa getroffen worden war. Kraftstoffe sind um 27% gestiegen und haben sich seit Ende November um rund 76% verteuert. Dies hat dazu geführt, dass der Preis für einen Liter Benzin jetzt bei über 800 Pesos liegt. Der internationale Referenzpreis, der Preis für das normale Superbenzin, ist damit von einem Wert von 75 US-Cent, der unter dem historischen Durchschnitt des Landes lag, auf einen Wert zwischen 1 und 1,10 Dollar pro Liter gestiegen. Die argentinische Antiterroreinheit hat am Dienstag drei syrisch-libanesische Männer festgenommen, die terroristischer Aktivitäten in Argentinien bezichtigt werden. Die örtliche Justiz ordnete die Verhaftung der drei Männer an, die Ende letzten Jahres mit Pässen aus Venezuela und Kolumbien ins Land gekommen waren. Sie sollen mit verschiedenen Flügen eingereist sein und geplant haben, sich in Buenos Aires zu treffen, um möglicherweise eine terroristische Aktion zu planen. Eine internationale Sendung eines 35 Kilogramm schweren Pakets mit Ursprung in der Republik Jemen wurde ebenfalls aufgespürt. In Buenos Aires finden noch bis morgen die 15. panamerikanischen Maccabi Games statt, ein jüdisches Sportfest. Ein Senatsausschuss debattiert über einheitliche Stimmzettel. Das Plenum der Ausschüsse für Verfassungsfragen sowie für Justiz und Strafrecht berät heute über die Einzelheiten der Initiative, die bereits von der Deputiertenkammer gebilligt wurden. Sie liegt bereits seit Mitte 2022 im Oberhaus, also dem Senat, vor. Die Ausschüsse für Justiz und Verfassungsangelegenheiten diskutieren, während diese über den Gesetzentwurf zur einheitlichen Stimmabgabe diskutieren, erörtern die Ausschüsse für auswärtige Angelegenheiten und für Haushalt und Finanzen das Thema, mehrere internationale Verträge vorantreiben zu wollen, die noch während der Regierung von Mauricio Macri von 2015 bis 2019 unterzeichnet wurden, dann aber nicht weiter verfolgt worden sind. In der vergangenen Woche trafen Libertad Avanza, das ist also die Partei von Präsident Javier Milei, und auch die anderen nicht kirchenristischen Fraktionen gaben ihr die Abgeordneten für die Ausschüsse bekannt, die während der Sondersitzungsphase arbeiten wollen. Die Opposition von Frente de Todos hat dies erst am Dienstag getan. Am Freitag hatte die Senatspräsidentin Victoria Villarruel bestätigt, dass die Regierungspartei und die anderen nicht kirchneristischen Fraktionen in jedem der acht Ausschüsse eine Mehrheit haben werden.
Das Sportmagazin. Das Sportmagazin. Alle Disziplinen in einem Programm.
Javier Mascherano, Trainer der argentinischen U23-Mannschaft, Fußballmannschaft, gab die Liste der 23 Spieler bekannt, die für das vorolympische Turnier ab dem 20. Januar in Venezuela einberufen wurden. Bei diesem olympischen Vorturnier in Venezuela werden 2 Startplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben. Die teilnehmenden Mannschaften sind neben Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Paraguay, Uruguay, Bolivien, Chile, Ecuador, Peru und Venezuela. Die argentinische Mannschaft wird es in Gruppe B mit Uruguay, Chile, Paraguay und Peru zu tun haben. Ja, zur Abwechslung, zur Auflockerung, nach so vielen Nachrichten hören wir eine Samba. Das ist ja Musik, die aus der Gegend Salta, das ist also ganz im Nordwesten Argentiniens, stammt. Da hören wir also die traditionelle Band Los Fronterizos mit dem Stück A Carmen Cruz.
Su juventud, que fue dejando su vida en el norte, quemando su juventud. De aquel tiempo recuerdo que nos cantaba con emoción las estrofas de una samba salteña, le vibraba al corazón. Las escobas de una samba salteña le vibraba el corazón. Allí quedó, allí es raíz, allí en la tierra del sembrador.
Tras del arado florece la copla
que cantaba con amor. Todo el paisaje fue pentagrama que se bebió el amor de aquella gaucha paisana de Salta que le entregó una ilusión. De aquella gaucha paisana de Salta que le entregó una ilusión. Y en la cola la flor del apacho perfumaba el hogar donde las noches de Salta llegaban a guitarrear, donde las azules noches de Salta llegaban a guitarrear.
Allí quedó, allí es raíz,
allí es la tierra del sembrador.
Tras del arado florece la copla
que cantaba con amor. Tras el arado florece la copla que cantaba con amor.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder RAE, Radio Argentina al Exterior, der internationale Dienst des argentinischen Radios. Wir sind hier live in Buenos Aires, es ist 17.15 Uhr Zeit und Sie befinden sich im deutschsprachigen Programm von RAE. Mein Name ist Markus Christoph und wir schauen uns mal an, was in der deutschsprachigen Presse so derzeit über Argentinien geschrieben wird. Da haben wir jetzt hier einen interessanten Artikel von Gerhard Dilger, der in der Wochenzeitung Freitag sich mit Javier Milleis Megadekret auseinandersetzt. Dilger hofft auf Widerstand und er schreibt wörtlich: Die tonangebenden Medien Argentiniens begleiteten Millets Griff nach der Kettensäge mit wohlwollendem Raunen. Sie sehen sich auf der Siegerseite. Schließlich ist vorgesehen, Dutzende von Staatsbetrieben zu verkaufen, den Wissenschafts- und Kulturbetrieb auszudünnen, dazu Arbeiterrechte und Pensionsansprüche zu kappen. Der schon jetzt prekäre Schutz von Wäldern und Gletschern wird völlig abgeschafft. Das nennt man wohl Ausverkauf. Außer Frage steht der Rückgriff auf autoritäre Muster, wenn Milei zwei Jahre lang per Dekret regieren will. Es ist daher nur zu begreiflich, wenn die peronistischen Gewerkschaften für den 24. Januar einen Generalstreik angekündigt haben und Gerichte trotz Sommerpause Einsprüche gegen das Megadekret entgegennehmen. Auch im Parlament, das zu Sondersitzungen zusammenkommt, formiert sich Widerstand, der über die nun oppositionellen Peronisten bis ins rechtsliberale Spektrum hineinreicht. Noch ist Argentinien nicht verloren, sagt Gerhard Dilger in der Zeitung Wochenzeitung Freitag. Wir wenden uns in unserem Blick etwas über Argentinien hinaus und schauen uns die gesamte Region an in einem Kommentar von Alexander Busch im Handelsblatt. Da geht es insbesondere um Brasilien und Präsident Lula. Alexander Busch schreibt: Noch Anfang des letzten Jahres dominierte in Südamerika die Auffassung, dass die großen geopolitischen Auseinandersetzungen wenig Einfluss hätten in der Region. Doch nun kam es beim Amtseintritt von Präsident Javier Milei in Buenos Aires zu einer unerwarteten Begegnung. Plötzlich standen sich der ungarische Präsident Viktor Orban und Volodymyr Zelensky, aus der Ukraine gegenüber und führten einen intensiven, wenig freundlichen Disput. Mit Argentinien oder Südamerika hatte das wenig zu tun. Es scheint, als sei die Geopolitik plötzlich nach Südamerika gekommen. Der Kontinent ist in der Weltpolitik nicht mehr der ferne Westen, der er lange war. Die Region wird zunehmend in die Auseinandersetzung der Weltmächte hineingezogen. Regionale Konflikte wie jetzt zwischen Venezuela und Guyana drohen, geopolitisch aufgeladen zu werden. Denn bei dem Konflikt in der Karibik stehen die USA auf Seiten Guyanas. Russland unterstützt Venezuela und hat das Land militärisch hochgerüstet. Auch China zieht im Hintergrund die Fäden, weil es mit beiden Staaten politisch wie wirtschaftlich eng verbunden ist. Nun schauen alle auf Brasilien als Regionalmacht. Kann Präsident Luiz Inácio Lula da Silva den Konflikt vor seiner Haustür lösen? Brasilien steht vor der größten außenpolitischen Herausforderung seit Jahren. Doch das Problem ist, Lula fallen gerade jetzt einige außenpolitische Entscheidungen auf die Füße, die er im ersten Amtsjahr getroffen hat. Da wähnte sich Lula in Südamerika noch weit weg von den geopolitischen Spannungen als eine Art unabhängiger Beobachter. Eine fatale Fehleinschätzung. So erklärte etwa Lula dem verdutzten Bundeskanzler Olaf Scholz im Januar letzten Jahres, dass die überfallene Ukraine genauso schuld am Krieg in Osteuropa sei wie das angreifende Russland. Trotzdem wollte Lula danach als Vermittler auftreten zwischen Russland und der Ukraine, ohne dafür die minimalen Voraussetzungen mitzubringen. Denn Brasiliens Präsident zeigt mehr Verständnis für Russland als die Nöte der Ukraine. Außerdem hat Brasilien nicht die wirtschaftliche, politische oder militärische Macht, um zwei verfeindete Mächte am anderen Ende der Welt an den Verhandlungstisch zu bringen. Das könnten im Moment nur China und die USA. Fazit: Lula überschätzte sich maßlos und machte sich in der internationalen Politik lächerlich. Und er machte einen weiteren, folgenschweren Fehler. Lula zeigte Verständnis dafür, dass Russland besetztes ukrainisches Territorium, wie etwa die Krim, behalten wolle. Die gehöre ja historisch zu Russland. Abgesehen davon, dass das Argument schwach ist, maß Lula hier mit zwei Ellen. Er mutete der Ukraine zu, was Brasilien selbst niemals akzeptieren würde. Unvorstellbar, dass Lula Verständnis dafür zeigen würde, wenn etwa ein Nachbarstaat wie Bolivien historische Ansprüche auf brasilianisches Territorium anmelden würde. Die von Lula tolerierte Grenzverletzung durch Russland erweist sich für den brasilianischen Präsidenten geradezu als Boomerang. Denn wenn Venezuela reklamiert mit ähnlich, historischen Argumenten zwei Drittel von Guyana als sein Staatsgebiet und droht, das Nachbarland zu annektieren. Das war vor allem möglich, weil er von Lula ein paar Monate zuvor Schützenhilfe bekommen hatte. Noch Mitte des Jahres pries Lula den Diktator in Jetzt muss ich mal kurz gucken, das kann sich ja nur auf Maduro beziehen, vor den versammelten südamerikanischen Präsidenten als lupenreinen Demokraten. Wir hören etwas Musik, und zwar moderne Musik aus Argentinien. Wir hören Maria Becerra und ihr Stück Animal.
Su traje luce salvaje, se le nota que rompe corazón. Faldita corta y tatuaje, que rompe esquina, rompe callejón. Y yo, prefiere pedir perdón. Y yo, antes que decir que no. Y yo, te llevo a la perdición.
Mari, pa' que sepan que la piba ya no lloramos por la nadie.
Ey, yo caso, yeah, the motherfucking big one. Lady,
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI,
Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist RAI, Radio Argentina al Exterior, der internationale Dienst des argentinischen Radios. Und für die deutschsprachige Gemeinschaft hat dieser heutige Tag, dieser heutige 3. Januar, mit einer sehr traurigen Nachricht begonnen, denn heute Morgen verstarb der langjährige Herausgeber des argentinischen Tageblatts, Dr. Juan Alemán, im Alter von 96 Jahren. Dr. Juan Alemán war noch bis vor einem Jahr für die erwähnte Zeitung tätig, die im Jahre 1878 von seinen Vorfahren gegründet wurde und seit dieser Zeit der deutschsprachigen Gemeinschaft in Argentinien als Sprachrohr diente.Das argentinische Tageblatt stellte Anfang 2023, also vor so ziemlich genau einem Jahr, nach dem Tod des damaligen Redaktionsleiters Stefan Kuhn ihr Erscheinen ein. Bis dahin hatte Dr. Juan Alemán, der ja damals auch immerhin schon 95 Jahre alt war, pro Woche 3 oder 4 Seiten produziert.Meist über Wirtschaft, aber auch über argentinische Politik ein sensationelles Pensum, auch gerade in dem Alter auch nochmal. Also wirklich, es war schon wirklich sensationell, was Dr. Juan Alemán bis ins hohe Alter noch publizistisch vermochte. Und seine Texte waren ja von einer scharfen Analyse geprägt und auch von einerja, von Meinungsstärke könnte man sagen, gekennzeichnet. Die Schließung der Zeitung, die 4 Generationen lang in den Händen seiner Familie lag, war ihm, wie er mir selber gegenüber einmal sagte, sehr schwer gefallen, was man sich vorstellen kann. Doch am Ende war es aus mehreren Gründen nicht mehr möglich, diese Zeitung zu führen. Dr. Juan Alemán schrieb am 13. Januar 2023 unter der Überschrift Abschied von unseren Lesern. Da führte er aus, weshalb, welche Gründe zur Schließung dieser historischen deutschsprachigen Zeitung hier in Argentinien geführt hatten. Und da nennt er zum einen die wirtschaftliche Probleme, dadurch, dass auch immer weniger Anzeigen geschaltet worden sind, dadurch, dass die deutschen Unternehmen hier auch nicht mehr von oder oftmals nicht mehr von Deutschen geführt, sondern von argentinischen Ortskräften geführt werden, die auch keinen besonderen Bezug mehr offensichtlich hatten dazu zu einer deutschsprachigen Zeitung. Und überhaupt ist das Deutsche, die deutsche Sprache hier im Leben von Buenos Aires und Argentinien seit vielen Jahren in einem steten Rückgang begriffen. Und wenn man mal sich vor Augen hält, dass früher es sogar 2 Zeitungen auf Deutsch gab, neben dem Tageblatt noch die Deutsche La Plata Zeitung, die sich dann später in Freie Presse umbenannte. Und das waren 2 Zeitungen, die erschienen auch beide täglich. Das Tageblatt selbst begann 1878 als Wochenblatt, also erschien einmal wöchentlich, und 1889 wurde dann das dann auf tägliches Erscheinen umgestellt. Und Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde dann wieder diese Umstellung rückgängig gemacht sozusagen, und das Tageblatt erschien nur noch einmal pro Woche, hielt aber den Namen Tageblatt bei. Und ja, seit 1982, das war auch in etwa die Zeit dieser Umstellung, da hatten Juan Alemán und sein Bruder Roberto die Führung der Zeitung aus den Händen ihres Vaters Ernesto Alemán übernommen. Und ja, Roberto Alemán, er war 5 Jahre älter als Juan, der schrieb auch bis ins hohe Alter. Der wurde 97 Jahre alt, als er 2020, als gerade die Pandemie begann, starb. Und von da an ja, leitete Dr. Juan die Zeitung alleine weiter. Und ja, seine Entscheidung, die Zeitung zu schließen, der damals aktuelle Anlass war der Tod des damaligen Redaktionsleiter Stefan Kuhn, und es war überhaupt, das schreibt Dr. Juan in seinem Abschied an die Leser auch, eben immer schwieriger geworden, deutschsprachiges journalistisches Personal für die Zeitung zu gewinnen. Dazu diese wirtschaftlichen Probleme, die ich erwähnt hatte, und Dr. Juan selber schrieb auch, dass er sich mit 95 Jahren auch nicht mehr fit genug fühle, dieses Arbeitspensum, was er bis zuletzt an den Tag gelegt hatte, weiterzuführen. Und so war diese Entscheidung dann schmerzhaft, aber folgerichtig. Ja, er lebte dann noch ein Jahr, wenn man so will, als Pensionär, und ist jetzt, wie es hieß, als Ursache wurde sein fortgeschrittenes Alter angegeben. Also Juan Alemán, sein Herzblut war dem Tageblatt gewidmet, aber er hatte in seiner langen beruflichen Laufbahn, er war Wirtschaftswissenschaftler, auch eine Reihe von öffentlichen Ämtern inne. Das begann schon damit, dass er Präsident der Junta Nacional de Granos, einer Einrichtung zur Regulierung des Getreidemarktes, war. Dann gründete er mit seinem Bruder und anderen die Argentinische Vereinigung für politische Ökonomie. Er war dann später während der Präsidentschaft von José María Guido, der regierte von 1962 bis 1963, war er Chefberater im Wirtschaftsministerium. Während der Regierung von Juan Carlos Onganía von 66 bis 70 war er Mitglied der Technischen Kommission für Soziale Sicherheit, dann Berater des Ministeriums für Soziale Sicherheit und 1968 Präsident der Banco Hipotecario Nacional. Ja, und dann war er von 1976 bis 81 der Finanzstaatssekretär. Und das war während der Militärdiktatur. Und das hat ihn dann auch in der Zeit danach, seitdem war er praktisch in Argentinien eine umstrittene Person wegen seiner Tätigkeit in verantwortlicher Position in der Militärdiktatur. Ja, er war dann später vor allem journalistisch tätig. Er schrieb für die Zeitung La Razón. Viele Jahre lang Kolumnen. Seine Tochter Flavia beschreibt ihn, das ist hier in der Zeitung heute in der La Nación erschienen, als unermüdlichen Schreiber, unersättlichen Leser und Denker. Ja, und dann vor allem eben sein Engagement für das argentinische Tageblatt, und somit war er auch für die deutschsprachige Gemeinschaft hier eine ganz wichtige Person. Ja, wir hören jetzt von Astor Piazzolla das Stück Triste. Thank you.
trae Argentina al mundo. Trae Argentina 面向世界。
Trae Argentina vers le monde.
Trae Argentina to the world.
Trae 世界に向けて Argentina.
Trae Argentina al mundo.
Trae Argentina al mundo.
Trae Argentina in die Welt.
Trae Argentina al mundo.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder RAE, Radio Argentina al Exterior, der internationale Dienst des argentinischen Radios. Mein Name ist Markus Christoph und ich lade Sie jetzt ein zu einem weiteren Teil unserer Reihe Argentinien entdecken und wir begeben uns auf die Route des Malbec.
Para el tiempo de cosecha, qué lindo se pone el pago. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano. Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano.
Malbec ist die repräsentativste Rebsorte, die in Argentinien zur Weinherstellung verwendet wird. Die Provinz Mendoza im Westen Argentiniens, am Fuße der Anden, ist die größte Erzeugerin von Malbec-Weinen des Landes. Dies hat die Regionen, hat Regionen wie Valle de Uco, Luján de Cuyo und San Rafael zu einem Begriff für Weinexperten in aller Welt gemacht. Der Malbec kam Mitte des 19. Jahrhunderts nach Argentinien auf Initiative von Domingo Faustino Sarmiento, der später Präsident wurde. Die Idee war, die Weinproduktion im zentralen Westen des Landes auf der Grundlage neuer Rebsorten zu positionieren, die sich von den einheimischen Rebsorten der Region unterscheiden. Der Malbec war eine schwarze Rebsorte, die ursprünglich aus Frankreich stammte und im Loire-Tal angebaut wurde. Um 1850 verschwand diese Rebsorte dort aufgrund einer Plage, die Weinberge auslöschte. Infolgedessen blieben nur die vom französischen Agronomen Michel-Aimé Puget eingeführten Rebsorten in Teilen Chiles und Argentiniens übrig. In Argentinien wurden sie in einer Weise angepasst, die sich durch einen weicheren und gerbstoffärmeren Geschmack als die ursprüngliche Sorte auszeichnete. Darüber hinaus hat sie aufgrund der Bodenbedingungen und der thermischen Amplitude, also der Differenz zwischen der höchsten und der niedrigsten Temperatur eines Tages, der argentinischen Vorkordillerenregionen ihre eigenen Eigenschaften entwickelt. In der Provinz Mendoza, etwa 1100 Kilometer von Buenos Aires entfernt, können Sie einen Teil der Route entlang der berühmten Nationalstraße 40 fahren. Diese durchquert Argentinien von einem Ende zum anderen. Auf einem Teil der Malbec-Route werden die drei wichtigsten Weinanbaugebiete der Provinz durchquert: Valle de Uco, Luján de Cuyo und San Rafael. Luján de Cuyo ist die Geburtsstätte der argentinischen Herkunftsbezeichnung Malbec. Hier herrscht ein kontinentales und gemäßigtes Klima mit heißen Tagen und kühlen Nächten, geringen Niederschlägen, kaum 200 Millimeter pro Jahr und konstantem Sonnenschein. In Luján gibt es etwa 60 Weinkellereien, die für den Tourismus geöffnet sind. Die häufigsten Besichtigungen finden in Septima, Lagarde und Renacer statt, mit Führungen durch die Winzer. Lagarde, das 1897 gegründet wurde und dessen ursprüngliche Weinberge auf das Jahr 1906 zurückgehen, hat unter seinen besten Weinen den Henri. Das Uco-Tal, am Fuße der Anden gelegen, ist eine weitere Region der sogenannten Malbec-Route. In diesem Gebiet liegen die Weinberge auf einer Höhe von 1000 bis 1600 Metern über dem Meeresspiegel. Die Produktion dieses Tals wird von Fachleuten weltweit für seine Weine geschätzt, wegen des fruchtigen Geschmacks in Verbindung mit einem Hauch von Mineralien, die von den steinigen Böden herrühren. Zu den bekanntesten Weingütern gehören Salentein, Sofenia, La Azul, Andeluna, Artemisque sowie Jean Bosquet und Domain Bosquet, die als Pioniere der Weinherstellung in dieser Region gelten. Darüber hinaus zeichnet sich das Tal durch sein renommiertes gastronomisches Angebot aus, mit Restaurants wie Siete Fuegos des argentinischen Küchenchefs Frances Malmann oder Nadia Off der spanischen Köchin Nadia Aron. Die Region San Rafael schließlich liegt auf einer durchschnittlichen Höhe von 700 Metern über dem Meeresspiegel und beherbergt einige der ältesten Weinkellereien Argentiniens. Gleichzeitig ist die Region eine der wichtigsten des Landes für die Herstellung von Schaumweinen aus drei Rebsorten: Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier in drei Varianten: Extra Brü, Brü und Demi-Sec. Zu den emblematischen Weinkellereien von San Rafael gehören Casa Bianchi, Alfredo Rocca, Algodon Wine Estates, Bodega Goyenechea und Bodega Yacarini.
Cortada que va a pisotear, llega entre las viñas, enredada bajo el sol, trae un canto nuevo que en su pecho floreció. Es la vendimia una niña que llega en verano y se quiere quedar. Okay.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war in unserer Reihe Argentinien entdecken, der Beitrag über die Route des Malbec. Produktion Silvana Avellaneda, Technik Guillermo Vega und Moderation meine Wenigkeit Markus Christoph.
Los sauces, el agua en la sequía fresquita llegó a inaugurar nuevos vinos por donde el racimo sediento nació. Duermen las tinajas, silencioso y soñador. Vuelve entre los labios, tonaderos del cantor. Llora la cepa tristona. Por culpa del frío no va a florecer y un sol caprichoso da consuelo a su querer. No llores, mi niña, que en febrero has de volver. Tu pañuelo que remonta a vuelo llega al cielo bien.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind hier live in Buenos Aires, 17.49 Uhr Uhrzeit. Sie sind im deutschsprachigen Programm von RAI, dem Internationalen Dienst des argentinischen Radios. Und ja, wir hören noch mal ein wenig typische argentinische Musik von Indio Solari. Und das Stück heißt Mi Caramel Macchiato.
We'll be right back.
Argentine 面向世界。
Rai
Argentine vers le monde.
Rai Argentina to the world.
Rai 世界に向けてアルゼンチン。
Rai Argentina ao mundo.
La Rai Argentina al mondo.
Rai Argentinian in die Welt.
Rai Argentina al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine weitere Ausgabe unseres Programmes in deutscher Sprache hier auf RAE, Radio Argentinien in die Welt, dem Internationaldienst des argentinischen Radios. Das war die zweite Sendung hier im neuen Jahr, in 2024. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten einige Erkenntnisse daraus ziehen und damit dazu beitragen, dass wir uns auch weiterhin gewogen bleiben, denn bereits morgen gibt es eine neue Sendung hier im deutschsprachigen Programm. Sie beginnt um 17 Uhr Ortszeit, argentinischer Zeit, 20 Uhr nach koordinierter Weltzeit. Ja, heute nochmal, das möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, dass an der Technik Guillermo Vega saß, wie an vielen anderen Tagen. Ja, meine Wenigkeit Markus Christoph führte durch die Sendung. Und auch noch der Hinweis, dass Sie uns sehr gerne E-Mails schreiben können, Kritik, Anregungen, Grüße, was Sie wollen. Und das ist dann unter der Adresse rae@gmail.com. rae@gmail.com. Da können Sie uns erreichen und schreiben, das würde uns freuen. Das macht das Ganze auch lebendiger und am jeden Dienstag werden dann die Grüße dann auch vorgelesen. Das ist für manche der Stammhörer von großem Interesse und für uns auch. Und ja, aber wir hören uns jetzt erstmal am morgigen Donnerstag wieder und bis dahin. Ja, machen Sie es gut und bis morgen und auf Wiederhören.